Herzlichen Dank für die Einladung, im Rahmen dieser Vortragsreihe sprechen zu können. Es war mir eines sofort klar: wenn es um Karl Kraus gehen soll, dann muss dazu auch etwas vorgelesen werden. Man kann sich diesem sprachgewaltigen Dichter nicht anders nähern, als wenn man auch einige seiner Texte hört. Darum danke ich dir, Rolf, dass du den ersten Teil übernommen hast. Nach einem Vortragsteil wird dann noch ein zweiter Lesungsteil folgen. Wie sich dem monumentalen Werk von Karl Kraus annähern? Jener Dichter, der den Großteil seines Werkes im Eigenverlag veröffentlicht hat, in einer Zeitschrift, die nicht einmal im Buchhandel verkauft wurde, der zur Zeit des Ersten Weltkrieges und danach eine große moralische Stütze für viele Leserinnen und Leser war und der in den 30er Jahren beinahe vergessen war, dessen Lesungen, die zunächst von Zuhörerinnen und Zuhörern gestürmt waren, dann plötzlich fast leer blieben und dessen Bezieher der Fackel immer mehr schrumpfte, dessen Bezieherkreis immer mehr schrumpfte, bis es allmählich nur mehr wenige hundert Leserinnen und Leser waren, die diese Zeitschrift abonniert haben. Wie sich diesen Dichter annähern, der in Wien so prominent ist, eine Zeit in Berlin war, aber darüber hinaus kaum verstanden wurde. Ich spreche hier zu Ihnen nicht als Germanist, sondern als Theologe. Ich denke, es gibt von Seiten der Theologie eine mögliche Annäherung an dieses monumentale Werk von Karl Kraus, nämlich eine Annäherung über eine ganz zentrale oder über zwei ganz zentrale theologische Kategorien, nämlich über die Kategorie des Wortes auf der einen Seite und über die Kategorie der Apokalypse auf der anderen Seite. Und das möchte ich jetzt in einigen wenigen Schritten mit Ihnen gemeinsam versuchen. Es freut mich auch ganz besonders, dass meine frühere Lateinprofessorin auch heute da ist und ich sie nach langer Zeit wieder einmal gesehen habe in diesem Kreis jetzt. Wie man schon aus den Texten gemerkt hat, die wir jetzt gehört haben, hat das Werk von Karl Kraus einen ganz stark apokalyptischen Einschlag. Ich möchte das an einer Stelle noch ganz besonders verdeutlichen. Wenn Sie auf dem Blatt, das ich jetzt ausgeteilt habe, die hintere Seite anschauen, also jene, die hochkant bedruckt ist, das ist ein Teil aus dem Text Apokalypse, den wir bereits gehört haben. Ich habe den hier noch einmal abgedruckt und habe die Teile davon unterstrichen, die nicht der Johannesapokalypse entnommen sind. Die anderen Teile, die nicht unterstrichenen, sind wörtlich der Johannesapokalypse entnommen. Am Rand sehen Sie die jeweiligen Stellen, in denen man diese Teile nachlesen könnte. Karl Kraus schreibt aber nicht einfach ab aus der Apokalypse, sondern nimmt einzelne Zitate aus einem Kapitel, kombiniert sie mit anderen Zitaten aus einem anderen Kapitel und formt damit einen neuen Text. Was wir heute als Plagiat bezeichnen würden, ist eigentlich die Übernahme einer Methode, die Johannes Apokalypse selbst anwendet und vielleicht dürfen wir sogar sagen, die Johannes Apokalypse auch in die abendländische Kultur eingeführt hat. Um mit Walter Benjamin zu sprechen, das Zitat ohne Anführungszeichen, das Zitat, das in eine Collage gefügt wird, in anderen Zitaten, die sich dann wechselseitig zu interpretieren beginnen. Ich lese da ganz kurz vor, etwa die ersten drei Zeilen, und wieder fiel ein Stern, der Wermut hieß und brannte, einer Fackel gleich die Erde, und Wermut war der Ströme, drittes Teil. Das ist aus der Johannesapokalypse aus dem 8. Kapitel entnommen. Dann folgt ein kurzer Einschub, den Karl Kraus selbst gestaltet. Nach diesem unterstrichenen Einschub geht es weiter mit: Ihr Antlitz ist der Menschenantlitz, doch sie haben Haare wie Weiberhaare und die Zähne sind wie die der Löwen. Aus dem 9. Kapitel, also Krauss überspringt da eine ganze Menge, nimmt Zitate aus dem 9. Kapitel auf und dann, ab diesem Schrägstrich, den ich eingefügt habe, geht es weiter mit einem anderen Zitat aus dem 9. Kapitel. Dann wechselt er wieder, wenn Sie auf der rechten Seite mitschauen, ins 9. Kapitel, 3. Vers, kombiniert er mit dem 10. Vers, dann geht er wieder zurück zum 3. Vers, dann zum 16. Vers. Also es ist eine Zitat-Collage, die hier entsteht aus Motiven der Johannes-Apokalypse. Angereichert nur durch ein paar wenige Zitate von Karl Kraus selbst. Hier zeigt sich etwas in ganz verdichteter Weise, was das Werk von Karl Kraus ganz stark durchzieht. Er hat seine Zustandsbeschreibung, seine Zeitdiagnostik und wie wir ganz am Anfang schon gehört haben, seine Wiedergabe von Zitaten, die er gelesen hat, in den Zeitungen, auf Reklamen, die Aussprüche, die er in Gesprächen auf der Straße wahrgenommen hat oder aus öffentlichen Verlautbarungen der Kriegspropaganda, gesammelt und immer wieder versehen mit Zitaten aus der Johannesapokalypse. Was geschieht hier um 1914, genau vor 100 Jahren? Blicken wir in die Geschichte der Neuzeit, so müssen wir sagen, und das sage ich jetzt als Theologe in ganz offenem Eingeständnis, dass die Theologie eigentlich im Rahmen der Neuzeit oder der Moderne, wie wir das dann auch immer bezeichnen wollen, nicht wirklich etwas Substanzielles beigetragen hat, um Gesellschaft und Geschichte zu deuten. Die wesentlichen Kategorien, um neue Entwicklungen zu deuten, sind aus ganz anderen Bereichen gekommen. Etwa aus der Philosophie, wenn wir in das Jahr 1800 ganz grob blicken, die kantische Philosophie, vielleicht vorher schon, einige Jahrzehnte vorher schon Leibniz, dann der deutsche Idealismus, später dann die Religionskritik in verschiedensten Spielarten, die sich etabliert hat, dann die immer mehr aufstrebenden Naturwissenschaften, die eine immer stärkere Deutungshoheit über unsere Weltsicht gewinnen, schließlich die Sozialwissenschaften, die Soziologie, die Psychoanalyse in Wien, etwa zur selben Zeit entstanden, wie Karl Kraus geschrieben hat, die Psychologie. Das waren andere Wissenschaften, die den Menschen Begriffe an die Hand gegeben haben, Deutungsmuster an die Hand gegeben haben, um ihre Zeit und die Entwicklungen der Gesellschaft zu deuten. Die Theologie, könnten wir sagen, ist hier, was die Neuzeit betrifft, vielleicht ab Thomas von Aquin oder Meister Eckhart völlig abgewendet. Sie hat eigentlich nichts beigetragen, um die eigene Zeit zu deuten. Und plötzlich 1914 wird eine eminent theologische Kategorie, nämlich die Apokalypse, wieder aufgegriffen, um ganz bestimmte gesellschaftliche Vorgänge, die sich ereignen vor aller Augen und unübersehbar sind, zu deuten. Also nachdem, könnte man sagen, über Jahrhunderte die Theologie eigentlich abgemeldet war als ein System, das Begriffe, Denkmodelle, Denkweisen zur Verfügung stellen kann, um wirklich das ins Wort zu fassen, was sich ereignet, plötzlich die Renaissance eines theologischen Begriffes und eigenartigerweise eines theologischen Begriffes, der in der etablierten dogmatischen Theologie kaum vorkommt, der einem eher was peinlich ist, hat man den Eindruck, an den Rand gedrängt, in irgendein Schwärmertum, das es immer gegeben hat, die Apokalyptik. Und aufgegriffen wird sie nicht von Theologen zunächst, sondern von Literaten oder Philosophen. Also eine wirklich eigenartige Unzeitgemäßheit, die sich da vor 100 Jahren abspielt, dass hier ab diesem Zeitpunkt wieder eine theologische Kategorie, und zwar eine Kategorie, die sich gar nicht so leicht übersetzen lässt in andere weltliche, säkulare Kategorien, also der Begriff der Umwendung des ganzen Denkens, der Revolution, all das sind Begriffe der Neuzeit, die durchaus theologische Wurzeln haben, aber die von der Neuzeit vollkommen okkupiert wurden und sich ganz in weltliche Diskurse übersetzen haben lassen. Aber die Apokalyptik, da gelingt das offensichtlich nicht. Ein Begriff, der die Welt als Gesamte in den Blick nimmt, von Anfang bis zu ihrem Ende, der den Raum als Gesamten in den Blick nimmt, von der Unterwelt über die Erde bis hin zum Himmel und der noch so etwas wie den Gesamtsinn der Welt zur Disposition stellt, mündet die Welt letztendlich in ein heilvolles Szenario oder in einen gänzlichen Untergang. Also eine Kategorie, die gleichsam eine universale Bedeutung hat, zeitlich, räumlich und die Kategorie des Sinns betreffend und sich nicht so leicht in andere weltliche Kategorien verwandeln lässt, bekommt ab 1914 einen ganz prominenten Platz in der Deutung von Welt. Und meine These, oder etwas übernehme ich da, was bei uns am Institut sehr viel diskutiert wird, auch viel habe ich da übernommen von meinem Lehrer Kurt Appel, die hier eine ganz eminente Bedeutung gewinnt, um Welt zu deuten und es bis heute behält. Und ich denke, niemand anders als Karl Kraus hat das zu dieser Zeit so deutlich wahrgenommen. Wenn Sie die Literatur des 20. Jahrhunderts anschauen, die in Österreich oder im Wiener Raum entstanden ist, die ist durchzogen von einem apokalyptischen Geist. Das können Sie bei Ingeborg Bachmann, bei Thomas Bernhardt, bei verschiedensten Autoren, ja bis zu Josef Hader etwa in unseren Tagen sehen. Ich denke, da ereignet sich wirklich um 1900 so ein bestimmter Untergang. Und das ist ja auch der Titel dieser gesamten Veranstaltung, auf den ich mich hier beziehen möchte und mit dem ich mich hier in diese Reihe von Vorträgen einordnen möchte. Bestimmte Deutungssysteme, Deutungsmuster der Welt, die über Jahrhunderte in einer gewissen Stabilität weitergegeben wurden, verwandelt wurden, sind mit 1914, mit dieser Katastrophe des Abendlandes zerbrochen. Und um diese Katastrophe noch einmal ins Wort zu heben, um der noch eine Sprache zu geben, vor der Gefahr eines gänzlichen Verstummens, trifft man plötzlich hier wieder auf die Kategorie, auf die biblische Kategorie der Apokalypse. Das haben wir ja in diesen Texten von Karl Kraus ganz deutlich gesehen, die wir jetzt gehört haben. Das ist einmal ein erster Punkt oder eine erste These, die ich hier in den Raum stellen möchte. Betrachten wir nun in einem zweiten Schritt genauer, wie Karl Kraus dieses apokalyptische Material verwendet oder wie sein Rückgriff auf die Apokalypse ist. Und führen wir diese Betrachtung, die dem Karl Kraus gewidmet ist, dabei auch immer wieder zurück auf die biblische Kategorie der Apokalypse. Wir haben ganz zu Beginn einen Text gehört, der in der Fackel veröffentlicht war, wenig vor dem Ersten Weltkrieg, diesen offenen Brief an das Publikum. Das war der erste Text, in dem es so geheißen hat, ich darf da nachblättern mit einer Mappe, um das wörtlich vorzulesen. Karl Kraus beginnt diesen Brief mit einem Zitat aus der Johannes-Apokalypse, was uns nach dem Gehörten nicht verwundert. Den Überwinder will ich genießen lassen von dem Lebensholze, das in meines Gottes Paradiese steht. Und dann die eigenartige Ansage, am 1. April 1909 wird aller menschlichen Voraussicht nach die Fackel ihr Erscheinen einstellen. Die Fackel war jene Zeitschrift, in der Karl Kraus über Jahre hin publiziert hat. Er hat dort veröffentlicht seine Gedichte, aus denen wir jetzt vornehmlich gehört haben. Er hat dort auch zunächst das gesamte Werk Die letzten Tage der Menschheit veröffentlicht, bevor es dann so als Buch oder Theaterstück herausgekommen ist, aus dem wir dann im zweiten Teil noch etwas hören werden. Auch all seine aktuellen Briefe, Glossen, Kommentare wurden darin veröffentlicht. Als am 1. April 1909 wird aller menschlichen Voraussicht nach die Fackel erscheinen einstellen, den Weltuntergang aber datiere ich von der Eröffnung der Luftschifffahrt. Das ist eine doch sehr gewagte Ansage, die Karl Kraus hier macht. Wenig später dann im Brief schreibt er etwas genauer, was er unter diesem Weltuntergang versteht. Und er unterscheidet dabei zwei Formen eines Weltuntergangs. Es heißt dort: Der wahre Weltuntergang ist die Vernichtung des Geistes. Der andere hängt von dem gleichgültigen Versuch ab, ob nach der Vernichtung des Geistes noch eine Welt bestehen kann. Also zwei Formen des Weltuntergangs. Er spricht von einem wahren Weltuntergang, das ist die Vernichtung des Geistes. Man könnte auch sagen, das ist das, was er gleichsetzt mit der Einstellung der Fackel. Also dieser letzten Stimme, die sich nach einer allgemeinen Verblendung, einer gesellschaftlichen, widersetzt. Karl Kraus war ja unglaublich hellsichtig, denn er war einer der ganz wenigen Intellektuellen, die 1914 von Anfang an den Ersten Weltkrieg abgelehnt haben. In der Zeit war vor kurzem eine Beilage, die aus Tagebucheinträgen berühmter Wissenschaftler, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Aktivisten, Philosophen, Soziologen zitiert hat. Es gibt wirklich nur ganz wenige, und da waren klingende Namen dabei, die man später als Pazifisten kennt. Es waren ganz wenige, die 1914 zunächst den Ersten Weltkrieg abgelehnt haben. Alle dachten fast, die Welt ist in einer gewissen Weise am Ende, die bürgerliche, dekadente Welt. Es zieht ein Gewitter der Reinigung ein in diese schwüle Luft um 1914, und nach wenigen Wochen wird dieser Krieg vorbei sein und ein neues Europa wird daraus hervorgehen. Und ganz auffällig, wie oft diese Gewittermetapher vorkommt und diese Metapher der Schwüle, die herrscht, und ein reinigendes Gewitter wird wir als Krieg einige Wochen über Europa hinziehen und dann kommt ein neues Europa. Meisten haben dann noch ein paar Wochen schon anders geschrieben. Viele haben sich auch an wirklich klingenden Namen, die wir heute noch kennen, an die Front gemeldet und waren enttäuscht, dass sie nicht hereingezogen worden sind. Karl Kraus war da eine der ganz wenigen Stimmen, die sich von Anfang an gegen den Krieg gewendet hat. Also er sieht eine allgemeine Verblendung schon einige Jahre vor dem Krieg und sagt, wenn die Fackel ihr Erscheinen einstellt, ist quasi das letzte Organ, das hier irgendwo noch eine kritische Stimme darstellt, damit vorbei. Das ist der wahre Weltuntergang. Die Welt, die, so könnte man sagen, ihren geistigen Gehalt, ihre Vision von Humanität, von Zukunft verloren hat. Wie es auch in diesem Brief geheißen hat, die klug genug war, um die Maschine zu erfinden, aber die nun tot neben ihren eigenen Werken liegt, weil sie unfähig war, sich von ihnen bedienen zu lassen. Und er sagt, dieses Ende ist im Grunde eingetreten. Er sagt den Weltuntergang voraus und sagt, ja, äußere Erscheinungen hindern mich nicht daran, das vorauszusagen. Also das versteht Karl Kraus zunächst unter dem Weltumgang. Man könnte sagen, dass irgendwo den Tod einer geistvollen Zugangsweise zur Welt, einer Welt, die in eine gänzliche Verblendung rast. Ob die Welt dann tatsächlich aufhört, vernichtet wird, dass er sagt, das ist dem gegenüber eine zeitrangige Geschichte. Der wahre Weltuntergang ist die Vernichtung des Geistes. Darum geht es Karl Kraus. Der andere, also damit meint er das, was wir auch gewöhnlich unter Weltuntergang verstehen, dass dieser Planet aufhört zu existieren, hängt von dem gleichgültigen Versuch ab, ob die Vernichtung des Geistes, nach der Vernichtung des Geistes, noch eine Welt bestehen kann. Darum glaube ich, einige Berechtigung zu den Warnfitzen zu haben, dass die Fortdauer der Fackel ein Problem bedeutet. Also wie soll die Fackel in einer geistlos gewordenen Welt noch weiter zu den Menschen sprechen können, während die Fortdauer der Welt bloß ein Experiment ist. Die Welt ist also in ein Stadium eingetreten, bloß ihr eigenes Experiment zu sein, nämlich ihr eigenes Experiment nach dem Untergang, nach dem Abgesang, könnte man sagen, ihres geistigen Gehaltes. Das ist das Bild von Karl Kraus, denke ich. Und die große Frage, die sich jetzt mit Karl Kraus stellt, ist letztendlich, wie wird diese Welt nach ihrem eigenen Untergang noch weitergehen? Wie wird diese Welt nach ihrem eigenen Untergang noch weiterleben? Wie gesagt, nach diesem wahren Untergang, der das Ende irgendwo ihres, der die Vernichtung des Geistes meint. Man könnte damit also das Werk von Karl Kraus auch ein postapokalyptisches Werk nennen. Also im Grunde die Apokalypse hat sich vollzogen, aber nicht wie in der Bibel zu einem heilvollen Ende, sondern ohne dass wir erlöst sind, um ein Wort von Kurt Appel aufzunehmen. Die Welt hat ihren eigenen Untergang hinter sich, aber ohne erlöst zu sein und ist nun in ein Stadium nach ihrem eigenen Untergang eingetreten. Und das Werk von Karl Kraus führt, denke ich, vor die Frage, wie wir nun diese Zeit nach diesem Untergang, oder wie es im Titel der Veranstaltung heißt, nach diesem Untergängen des Abendlandes gestalten. Natürlich kann jeder sagen, die Zeit ist einfach weitergelaufen. Aber ich denke, das muss sehr zu denken geben, dass diese Rhetorik mit 1914 auf einmal auftritt. Und wenn Sie, es gibt zahlreiche Romane und Filme heute, die genau dieses Thema variieren und irgendwie ins Bild oder ins Wort bringen, wie geht die Welt nach ihrem eigenen Untergang quasi noch weiter. Und das ist, denke ich, ein Punkt, unter dem auch das Werk von Karl Kraus zu verstehen ist. Ich möchte es darum nicht einfach apokalyptisch nennen, sondern postapokalyptisch. Das ist der zweite Schritt meines Vortrages. Im ersten haben wir gesehen, diese häufige Aufnahme apokalyptischer Motivik, und im zweiten Schritt, dass es aber letztendlich darum geht, um die Frage, was ist nach diesem Untergang? Und das ganze Werk, die letzten Tage der Menschheit, könnte man sagen, ist eine große Kartografie, der Entwurf einer Landkarte des Unterganges, des Abendlandes oder dessen, was wir bisher für das Abendland gehalten haben, die hier noch einmal eine Sprache findet, einen Ausdruck findet, dokumentiert wird, wie wir es in den einleitenden Worten schon gehört haben. Eine Nebenbemerkung dazu. Das Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts hat so viele große Gestalten hervorgebracht, die in gewisser Weise, oder sagen wir so, wenige Erfindungen wirklich des 20. Jahrhunderts und Strömungen, die nicht irgendwo einen Ursprungspunkt in Wien dieser Zeit haben. Denken wir an die Philosophie, die gesamte angelsächsische analytische Philosophie wäre undenkbar ohne die Position Ludwig Wittgensteins. Also jene Philosophie, die momentan alle Universitäten irgendwo weltweit zu erobern scheint, wäre undenkbar ohne Wittgenstein. Die Psychoanalyse ist in Wien entstanden, die irgendwo grundlegend wird für sämtliche andere Formen psychologischer Schulen. In der Architektur gibt es Loos, der mit seinen theoretischen Schriften weltweit bekannt wird, und Otto Wagner. Es gibt Klimt, Schiele, Schönberg, Berg, Webern, Kraus, Musil. Es so viele Bereiche, oder auch das reiche jüdische Leben, das es in Wien gibt, die Rolle, die Wien gespielt hat für die ganze zionistische Bewegung dann, verschiedene Ausprägungen dieser. Also wenige Entwicklungen, von denen man im 20. Jahrhundert sagen kann, sie haben nicht irgendwo einen Ursprungspunkt in Wien. Und zu diesem reichen Erbe, das sich am Ende der Monarchie in dieser Zeit als eine große Epoche zusammenbricht, noch einmal kulturell, könnte man sagen, auftürmt, kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, denke ich, den Wien dem 20. Jahrhundert hinterlassen hat, nämlich dieses apokalyptische, oder wie ich es schon so sagen versucht habe, postapokalyptische Szenario. Vielleicht ist das der letzte Punkt, wo Österreich, diese kleine Welt, noch einmal Weltbedeutung erlangt hat. Ich denke, dieses apokalyptische oder postapokalyptische Szenario, das wir hier mit Karl Kraus ein bisschen vorzuführen versucht haben, hat nach Wien große Teile der gesamten Welt einfach erfasst und ist vielleicht das letzte Mal, dass Wien eine Weltbedeutung erlangen sollte. Denn dieses Denken, so wie es Karl Kraus hier aufnimmt, hat in Wien einen ganz starken Ursprung. Und das ist bis heute, wenn man, ich glaube, viele von Ihnen sind vielleicht auch Wienerinnen und Wiener, wenn man nach Wien kommt, dieses ganze doppeldeutig Apokalyptische hat hier einen so starken Hintergrund, ohne den ist Wien, denke ich, gar nicht verstehbar. Hebel hat das in ein Wort gebracht, 1862, das besser beschreibt als alles, was ich jetzt gesagt habe. Vielleicht beschreibt er damit das, was 50 Jahre später mit Karl Kraus seinen Anfang nimmt. Er sagt, dies Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Österreich, diese kleine Welt, hat 1914 zum letzten Mal etwas erfunden, könnte man sagen, tritt hier etwas auf, was dann später die gesamte Welt erfassen sollte, so ein gewisses apokalyptisches Grundgefühl oder eine gewisse apokalyptische Grundstimmung. dass ich das jetzt nicht nur so dahin sage, möchte ich das an einem noch konkreteren Beispiel festmachen. Mit diesem Eintritt in diese apokalyptische oder postapokalyptische Bestimmtheit meine ich folgende Wasserscheide, wo vielleicht eine Generation nicht mehr angeben kann, was sie kommenden, nachfolgenden Generationen als Erbe hinterlassen möchte. Ich habe den Eindruck, wir sind in eine Phase eingetreten, wo wir uns beständig quasi als letzte Menschen inszenieren, als letzte Menschen darstellen. Also es hat keine Epoche der Welt vor uns gegeben, die Probleme geschaffen hat, die Jahrhunderte, ja Jahrtausende nach uns noch zu lösen sein werden, wie die ökologische Zerstörung. Das wäre nie einer früheren Epoche möglich gewesen oder eingefallen. Oder die, das ist ein Lieblingsthema von mir, einfach die Atomtechnologie, sei es in sogenannter friedlicher Nutzung oder militärischer Nutzung, die Endlagerung ist bis heute ungeklärt. Das sind Halbwertszeit von tausenden Jahren bei verschiedenen radioaktiv strahlenden. Wir hinterlassen Generationen, die überhaupt nichts mehr von uns wissen werden, damit Probleme und übergeben denen eine Hypothek. Also das halte ich für einen unglaublichen Zynismus unserer eigenen Kultur und Generation momentan. Wir inszenieren uns damit in einem unglaublichen Hass auf die Zukunft, als wollten wir die letzten Menschen sein. Also mir kann niemand erzählen, dass die ökologische Zerstörung nicht aufhaltbar wäre aus sogenannten wirtschaftlichen Gründen. Warum kann nicht eine große ökologische Industrie, die dieses Problem wirklich angeht, ebenso gewinnbringend sein? Also das müsste genauso möglich sein. Ich spreche wirklich hier als Laie und sehr naiver Mann. Man muss sich diese Naivität leisten, um etwas auf den Punkt zu bringen. Wir inszenieren uns ständig als letzte Menschen. Sämtliche Volkswirtschaften stehen vor dem Untergang, auch in Österreich, und es gibt nach wie vor keine Gesetze, die die Spekulation auf den Ruin einer ganzen Volkswirtschaft verbieten. Oder, nächste Sache, Staaten, die ein unglaubliches Defizit im Bruttoinlandsprodukt haben, steigern noch die Rüstungskosten, nehmen Bildungskosten zurück. Das sind Szenarien wirklich einer Gesellschaft, die sich als quasi letzte Menschen inszeniert. Also ich will damit nicht all das überdecken, was an Positivem und Gutem besteht und nicht selbst als Untergangsprophet darstellen. Damit komme ich nämlich zum nächsten Punkt. All das, was ich jetzt gesagt habe, ist nur die eine Seite, in gewisser Weise die Gesellschaftsdiagnose, die Karl Kraus gibt. Es bleibt bei Karl Kraus nicht bei einem bloßen Starren auf den Untergang, sondern er versucht in einer ganz bestimmten Weise die Frage zu stellen, wie diese Zeit nach dem Untergang, von der ich gesprochen habe, gestaltet werden kann. Ich denke, in der abendländischen Philosophie und Geistesgeschichte gibt es da zwei Möglichkeiten, zunächst einmal damit umzugehen, wenn man das Ende, den Untergang so in den Mittelpunkt drückt. Auf der einen Seite, die könnte man sagen, ethische Variante dessen ist, dass man sagt, okay, wir blicken dem Untergang ins Auge und das steigert unsere eigene Verantwortung noch einmal. Das führt uns die Kürze des Lebens, die Endlichkeit der Welt und unseres Menschseins vor Augen und das führt zu einer ganz massiv gesteigerten Verantwortung. Da können Sie viele Beispiele aus der Philosophie wie Heidegger bis hin zu Derrida, verschiedenste Leute nehmen, aber auch aus der Literatur, da gibt es viele Beispiele dafür. Also aus diesem der klaren Sicht eines Blickes auf den Untergang oder das Ende geht eine ganz gesteigerte Verantwortung hervor. Und das andere wäre eine romantische Katastrophensehnsucht. Ich blicke quasi dem Untergang ins Auge und nehme ihn schon literarisch in einer romantischen Sehnsucht nach dem Untergang vorweg. Und ich glaube, Karl Kraus passt in keine dieser beiden Kategorien. Denn er sagt im Grunde, den Untergang haben wir in einer gewissen Weise schon hinter uns. Und die Frage ist jetzt, sämtliche Sinndeutungssysteme sind uns zerbrochen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit dieser Zeit nach dem Untergang um? Also wieder dieses postapokalyptische Moment. Und ein Beispiel, das wir jetzt ganz am Schluss gehört haben, dieses Gedicht Verwandlung, hat dazu ja schon einige Hinweise geliefert. Es ist da von einem ersten Menschenpaar die Rede, das wieder auftritt und auf eine Insel geht. Es hat da geheißen, siehe, so führt ein erstes Menschenpaar wieder ein Gott auf die heilige Insel. Bei Insel kann man durchaus denken an den Ort der Utopie, der Ort, Insel ist in der utopischen Literatur immer der Ort, wo sich in einer untergehenden Welt noch einmal ein neuer Gesellschaftsentwurf vollziehen kann. Insel ist aber natürlich auch die Insel Patmos, wo die Apokalypse geschrieben worden ist. Heute ist Frühling, zitternder Bote des Glücks kam durch den Winter der Welt, der goldene Falter. Ob nie jetzt segnet, hört, wie die Erde schweigt, sie allein weiß um Opfer und Träne. Meines Erachtens ist dieser letzte Satz ganz zentral. Also große Entwürfe, irgendwo des Sinns, der Deutung von Welt sind zerbrochen. Aber hier ist im letzten Satz die Rede von der Erde, die um Opfer und Träne weiß, von einer neuen Form der Aufmerksamkeit für die Verletzlichkeit des Lebens, für die Kontingenz, Endlichkeit, Fragilität des Daseins. Das gelte es zu lernen. Und ich denke, da trifft Karl Kraus etwas, was ganz zentral ins Herz des Christentums auch weist. Das Christentum ist primär nicht eine Lehre oder schon gar nicht eine Ansammlung des Rechtes, und sei es das Kirchenrecht, sondern Christentum ist primär eine Wahrnehmungsform, nämlich eine Wahrnehmungsform des Lebens in seiner Verletzlichkeit und Fragilität. Das ist ein erster apokalyptischer Zugang, den ich in diesen Punkten vorstellen wollte zu Karl Kraus, der aber eben nicht den Untergang einfach ins Auge blickt, gebannt und sich letztendlich nach dem Untergang sehnt, sondern zu der Frage hinführt, wie nach diesen Formen eines Abbruches es zu lernen gilt, eine neue Form der Wahrnehmung für die Verletzlichkeit des Daseins. Ich möchte in der verbleibenden Zeit noch einen zweiten Zugang versuchen, über das Wort zum Werk von Karl Kraus, bevor wir dann noch einige weitere Gedichte hören werden. Auch große Bewunderer von Karl Kraus sich manchmal gewundert über diese Besessenheit, diese Manie, mit der Karl Kraus an seinem Schreibtisch sitzt und Zitat um Zitat sammelt, aufschreibt wie ein Chronist, der die Zeitungen durchforstet auf Druckfehler und in der Fackel immer wieder einzelne Druckfehler interpretiert hat. Der Druckfehler wird ihm zu einer ganzen Weltanklage. Das ist natürlich völlig übertrieben, völlig hypertroph. Wie eine Manie sitzt Karl Kraus da. Das hat bis hin zu einer Form der Unverständlichkeit dann seines Werkes geführt. Ich möchte da nur ein Zitat vorlesen, das der ganz junge Hans-Urs von Balthasar, der Theologe, über Karl Kraus geschrieben hat, und da trifft er meines Erachtens einen Punkt ganz richtig. In seiner Apokalypse der deutschen Seele schreibt Balthasar: Einer aber sitzt, ein böser Magier, in der Stille und sammelt in einem verhaltenen Hass, jahrzehntelang, Zug um Zug, Zeugnis auf Zeugnis für den letzten Prozess der Kultur. Karl Kraus. Innen ist ihm schon alles der Fall und Verwüstung. Schöpferisches Wort, der Spiegel der Seele, ist als das Weltgeschwür Presse furchtbar und dämonisch objektiv geworden und mordet die Seele. Untergang der Welt durch schwarze Magie. Das war ein Titel von Kraus. Das Zentrum ist für mich das schöpferische Wort. Für Karl Kraus ist ganz biblisch Wort, schöpferisches Wort. Und jede Verwendung des Wortes in der Presse, in der Propaganda, ist für ihn eine Verkehrung des Schöpfungswortes. Ist quasi die Inszenierung, könnte man sagen, einer Antischöpfung, einer Gegenschöpfung. Und aus dem heraus ist diese ganze Manie zu verstehen, mit der Karl Kraus, denke ich, sich gegen, also erwacht über die richtige Verwendung von Fällen, drittem und viertem Fall, wie der verwendet wird und so. Und aus dem erwächst ihm immer eine ganze Weltanklage. Karl Kraus hat, wie ich am Anfang gesagt habe, in den 30er Jahren fast alle Gönner und Zuhörer verloren. Man war enttäuscht von ihm, als er sich nach der Machtübernahme Hitlers nicht zu Wort gemeldet hat. vor allem die Linken waren sehr enttäuscht von Karl Kraus. Anfänglich hat ihn Brecht noch verteidigt, aber hat sich dann auch allmählich abgewandt. Und Karl Kraus hat dann sein Werk, das er in dieser Zeit geschrieben hat, aber das nie veröffentlicht wurde, die dritte Walpurgisnacht, mit dem bekannten Zitat eröffnet: Mir fällt zu Hitler nichts ein. Der, der vorher alles kommentiert hat im Ersten Weltkrieg, dem fällt zu Hitler nichts ein. Das war die große Enttäuschung. Nur, wenn man diese Logik von Karl Kraus versteht, das war die schlimmste Absage, die er erteilen konnte. Ob das aus heutiger Sicht reicht, das möchte ich dahingestellt lassen, ob man nicht sagen müsste, man muss sich in die Niederung, in der Analyse genauso dieses Systems begeben. Das kann man natürlich vorwerfen. Aber zunächst ist es die schlimmste Absage, die Karl Kraus erteilen könnte. Mir fällt zu Hitler nichts ein, dazu gibt es nichts Sprachliches mehr zu sagen. Das ist die absolute Entfernung von einer Welt, die im Wort geschaffen wurde, von einer sprachlichen Welt. Sein Schweigen hat lange angehalten, schließlich hat er eine ganz dünne Nummer der Fackel veröffentlicht, in der ein Gedicht veröffentlicht ist, das auf genauso viel Unverständnis gestoßen ist. Ich lese es vor. Man frage nicht, was all die Zeit ich machte. Ich bleibe stumm und sage nicht, warum. Und Stille gibt es, da die Erde krachte. Kein Wort, das traf, man spricht nur aus dem Schlaf und träumt von einer Sonne, welche lachte. Es geht vorbei und nachher war es einerlei. Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte. Das ist quasi wie das Antibild zur Schöpfung im Wort. Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte. Also ich denke, all diese Motive sind nur theologisch verstehbar, wenn man diesen starken schöpfungstheologischen und apokalyptischen Hintergrund per Karl Kraus sieht, sonst wird es zum Zynismus, was er da sagt. Ich bleibe stumm und sage nicht warum. Das klingt ja fast wie ein trotziger Kinderreim, was er hier formuliert hat. Aber das ist die höchste Entfernung vom schöpferischen Wort. Ich möchte jetzt noch auf einen ganz großen Text eingehen, den aus den letzten Tagen der Menschheit, den Monolog des Nörglers. Der Nörgler, hinter dem Karl Kraus selbst zu sehen ist, tritt meist mit dem Optimisten auf, nur zweimal alleine, der Nörgler am Schreibtisch und dann der Monolog des Nörglers, aus dem möchte ich jetzt ein bisschen etwas zitieren, das halte ich für eine Schlüsselstelle, die wiederum aus diesem schöpfungstheologisch-apokalyptischen Ensemble heraus verständlich ist. Damit komme ich dann auch schon zum Ende. 5 Minuten noch. Nacht. Natürlich findet diese Szene in der Nacht statt und nicht mehr bei Tageslicht. Der Graben, in Wien ein Ort, aber der Graben steht auch für einen tiefen Einschnitt, wo man nicht mehr heraus sieht. Es regnet, menschenleer, eine Landschaft, in der keine Menschen quasi mehr auftreten. Vor der Pestsäule, inmitten Wiens vor der Pestsäule. Man kann in eine Seitengasse blicken. Man kann sagen, die Welt in ihrem Strom, der weiterläuft, mündet in den Untergang zur Pestsäule. Es bleiben noch ein paar Seitengassen, in die man vielleicht blicken kann. Der Nörgler tritt auf. Damit ist die ganze Szenerie gestellt. So merke ich wieder, wie es von unten regnet. Was soll das bedeuten? Von unten kann es nicht regnen. Es ist eine paradoxe Welt, die auf den Kopf gestellt ist. Es regnet von oben. Quasi vom Himmel her, der Regen, der die Erde tränkt und zum Wachsen bringt. Jetzt regnet von unten. Die Welt würde der ersten Satz in ihrer kompletten Verkehrtheit vorgestellt. Aber wir kommen dann auch auf das zurück, das hat noch eine tiefere Bedeutung. Aus Schlaf und Schlamm die alte Schlamperei, also Österreich, Wien. Sie spricht den schlafzerlassenen Dialekt des letzten Wieners, der ein Ballerwatsch aus einem Wiener ist und einem Juden. Der letzte Wiener tritt auf, also wieder der letzte Mensch, der apokalyptische Mensch, offensichtlich der Mensch nach dem Untergang bereits. Hier ist das Herz von Wien und in dem Herzen von Wien ist eine Pestsäule errichtet.
Die wichtigste Zeile haben Sie ausgelassen.
Welche?
Ja, die letzten Wiener, der ein Ballerwasch aus einem Wiener.
Habe ich zwar gelesen. Ja, es gibt da ganz wenig, auf das ich dann nicht mehr eingehen kann. Es ist nur mehr wenig Zeit. Ich möchte nur ein paar Aspekte noch hervorheben. Er bleibt vor der Pestsäule stehen. Dem Herzen von Wien, also dort, wo das goldene Wiener Herz ist, errichtet, ist. Dieses Wiener Herz, also in dem eine Pestsäule ruht, es ist aus purem Gold, darum möchte ich es gern für Eisen geben. O ausgestorbene Welt, das ist die Nacht, der nichts als der jüngste Tag kann folgen. Typisch apokalyptisches Bild. Verschlungen ist der Misston dieses Morgens vom ewigen Gleichmaß sphärischer Musik. Der letzte Wiener röchelt noch im Takt und lässt die Seele irdischen Behagens rauschend den letzten Regen dieser Welt durchdringend auf das nasse Pflaster fließen. Er blickt in die Seitengasse und sieht dort einen Betrunkenen, der mitten auf der Straße ein Bedürfnis verrichtet. Also jetzt wissen wir, was dieser Regen von unten ist. Quasi, was bleibt als Erbe dieser Welt, was noch weitergegeben wird, könnte man sagen, dieser Generation, ist die Notdurft des urinierenden Wieners im Herzen von Wien. Hier steht eine Säule seiner selbst. Die Säule korrespondiert wieder mit der Pestsäule in riesenhafter Unzerstörbarkeit. Er kann nicht untergehen. Der letzte Wiener, der nicht untergehen kann. Noch älter dieses Zitat, nicht erst von Edmund Sackbauer, noch älter, aber auch bei Karl Kraus, der letzte Wiener, der nicht untergehen kann. Es überlebt dies Wahrzeichen der staubgeborenen Lüge, das Ende aller Schöpfungen. Das Wahrzeichen der staubgeborenen Lüge. Wer ist der staubgeborene biblisch? Das ist Adam. Und der letzte Wiener ist quasi das Gegenbild, das apokalyptische zu Adam. Das Wahrzeichen der staubgeborenen Lüge. Das Ende aller Schöpfungen. Und er weiß, das Sterben geht in einen Schmarrn an. Also quasi, er ist eine völlige Gleichgültigkeit eingetreten. Nicht mehr der Ernst, der aus dem Untergang, dem Drohenden, noch einmal zurückschlägt und zu einer ethischen Position führt, sondern alles eröffnet sich da, mündet darin, dass er sein innerstes Bedürfnis stillen muss. Es bleibt die Spur von seinen Erdentagen. Also was bleibt, die Frage. Und dieses ist der weise letzter Schluss. Und gierig lausche ich seinem letzten Willen. Er hat dem Kosmos noch etwas zu sagen. Was bleibt und was er zu sagen hat, ist lediglich sein Bedürfnis, das er hier verrichtet. Das ist noch einmal, in geballter Weise könnte man sagen, ich weiß, es bietet noch viele andere Interpretationsmöglichkeiten und Anspielungen, aber auf das Thema zurückkommen, Gewalt noch einmal, diese Schöpfungssymbolik, Schöpfung aus dem Wort, die sich ins Gegenteil gewendet, zeigt auf der einen Seite und der Gedanke des letzten Wieners, der seinen eigenen Untergang quasi überlebt hat und nun in einer, könnte man sagen, bloßen Behaglichkeit sich hier irgendwo eingerichtet hat und überlegt und nur mehr sagt, ein Genuss, ein Genuss, ein Genuss. Und demgegenüber, denke ich, steht der Karl Kraus, der in seinen Gedichten, die wir gehört haben, auf eine unglaublich starke und prägnante Weise die Frage stellt, wie dem Menschlichen noch eine Würdigung gegeben werden kann in seiner Fragilität und Verletzbarkeit und Endlichkeit. Und da denke ich, ist die große humanistische Aufgabe, vor der das Christentum überhaupt steht und die uns vielleicht für Karl Kraus auch wieder zu Bewusstsein rufen kann, nämlich die Frage, wie das Christentum zu einer Weise, zu einer Wahrnehmungslehre werden kann, zu einer neuen Form von Wahrnehmung werden kann, des Menschlichen auch in seiner Gebrochenheit, Schwäche und Verletzlichkeit. Darin liegt, denke ich, der letzte ethische Anspruch, den Karl Kraus hier transportieren möchte. Nicht die ethische Position, die geschärft wird im Blick auf den drohenden Untergang, sondern nach dem Ende aller Deutungssysteme, die irgendwie funktioniert haben, die sich verstärkte stellende Frage, wie kann man dem Menschen in dieser Zeit in seiner Schutzlosigkeit und Ausgesetztheit noch so die Treue halten, dass er in seiner Verletzlichkeit und Kontingenz in den Blick kommt.